Die Predigt, die wir uns anschauen wollen, sie heißt die erstaunte Volksmenge. Denn die Menge staunte damals wirklich, als Jesus von Nazareth unter uns war. Nun, Jesus, wie alt war er ungefähr, als er gepredigt hat? Nun, Jesus war etwa 30 Jahre alt, als er seinen Dienst begann, schreibt Lukas. Also, als er getauft wurde, war er ungefähr 30 Jahre alt. Und dann ist er in die Wüste gegangen und dort wurde er versucht. Er hat dort gefastet und er wurde heftig angegriffen vom Teufel. Aber er bestand diese Prüfung und als er dann seinen Dienst begann, mit seinen 30 Jahren, da staunte die Volksmenge über ihn. Die berühmteste Predigt, die Christus vielleicht gehalten hat, das war wohl die Bergpredigt. Ziemlich am Anfang von seinem Dienst ruft er dort das Volk auf, bestimmte Grundsätze im Wort Gottes besser zu verstehen, anzunehmen und umzusetzen. Und es war eine gewaltige Predigt. Wir müssen uns vorstellen, da war so ein junger Rabbi. Jesus war etwa 30 Jahre alt. Für einen Rabbi war das sehr, sehr jung. Und er predigt und legt die Bibeltexte den Zuhörern aus. Und schaut mal, wie das Volk reagiert hat am Ende. Dazu gehen wir in Matthäus 7, also ans Ende der Bergpredigt, und lesen Vers 28 und 29. Das sind die letzten beiden in der Bergpredigt. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und dieser junge Rabbi, der lehrte dort auf dem Berg und die Menge, die hörte Jesus zu. Und am Ende staunten sie alle. Denn es war was anders in seiner Lehre. Seine Lehre war nicht wie die Lehre der Schriftgelehrten und Pharisäer. Er zitierte wohl die gleichen Texte. Er sprach auch mit den Menschen. Er lehrte sie das Wort Gottes, aber in seiner Lehre war irgendwas anderes. Hier heißt es, er lehrte mit Vollmacht. Nun, was war so anders an seiner Predigt als an der Predigt von den Schriftgelehrten und Pharisäern? Warum staunte das Volk so sehr, als es Jesus Christus zuhörte? Nun, Jesus Christus lehrte in dieser Bergpredigt ja verschiedene Grundsätze und wir schauen uns mal an, was er so erzählt hat. Dazu gehen wir mal in Matthäus 5 und lesen hier die Verse 38 bis 41. Matthäus 5, 38 bis 41. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Nun, das ist gewaltig, dass Jesus Christus hier anfängt und sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, ich aber sage euch. Nun, was für große Worte. Stellt euch vor, ihr seid ein Israelit in der damaligen Zeit. Und da steht so ein junger Mann vor euch, 30 Jahre alt, und er sagt, ihr habt gehört, dass geschrieben ist, ich aber sage euch. Und wenn er sagt, ihr habt gehört, dass geschrieben ist, dann bezieht er sich natürlich auf das Alte Testament. Nun, was war da im Alten Testament eigentlich geschrieben? Er sagt hier, ihr habt gehört, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Nun, woher kommt das eigentlich, Auge um Auge, Zahn um Zahn? Ist das ein gerechtes Gesetz oder ist es ungerecht? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Nun, was würden wir sagen? Ist es gerecht oder ist es ungerecht? Scheinbar ganz gerecht, oder? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn wir uns eine Waage vorstellen, wäre diese Waage immer ausgeglichen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und wenn wir ins Alte Testament gehen, geht es ja noch weiter. Denn da, wo es herkommt, daraus zitiert ja Christus hier und da steht noch mehr. 2. Mose 21, 23 bis 25. Wir gehen in 2. Mose 21 und lesen den Text. 2. Mose 21 und lesen Verse 23 bis 25. Wenn aber ein Schaden entsteht, so sollst du geben, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Beule um Beule. Also hier ist ein Gesetz, das sozusagen die Bestimmung regelt über Körperverletzung. Und hier ist es Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und Christus zitiert diese Dinge und er sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, ich aber sage euch. Jetzt müssen wir uns vorstellen, dass das Volk kennt diese Gesetze. Die Schriftgelehrten haben die immer unterrichtet und sie haben die auch umgesetzt, diese Dinge. Denn sie waren ja absolut gerecht. Jetzt kommt aber Christus, zitiert das und sagt, es steht geschrieben, ich aber sage euch. Ja, wer hat dieses Gesetz hier eigentlich gegeben in Mose, dass Christus sowas sagen kann? Es steht geschrieben, ich aber sage euch. Wer hat dieses Gesetz gegeben? Es war Gott selbst. Gott selbst gab dem Volk dieses Gesetz. Also wenn Jesus dem Volk damals dieses Gesetz gegeben hat, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Leben und Leben und so weiter, dann warum, sagt er 1400 Jahre später, steht geschrieben, ich aber sage euch. Ist Jesus Christus gekommen, um das Gesetz aufzuheben? Nun hierzu lesen wir einmal in Matthäus 5, das ist die Bergpredigt, kurz bevor er das sagt, mit Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wir gehen in Matthäus 5 und lesen Vers 17. Matthäus 5, Vers 17. Christus sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Und Christus sagt, ich bin nicht gekommen, um das aufzulösen. Das Gesetz ist gültig, das Gesetz ist gut. Es ist nichts Falsches daran. Glaubt nicht, dass ich hier stehe und jetzt anfange, das Gesetz aufzulösen. Das Gesetz ist ein gutes Gesetz. Er selbst hat es ja gegeben. Aber er sagt, ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Wie erfüllt man dieses Gesetz? Und wir können nochmal reinschauen, was Christus genau gesagt hat. Es hieß, und das hatten wir vorhin gelesen, Verse 38 bis 41, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Nun, Christus übernimmt das hier und jetzt sagt er ist nicht gekommen, um das aufzulösen, sondern er ist gekommen, das zu erfüllen. Ist es in Christus wirklich erfüllt worden? Also, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, sagt er, dem biete auch die andere dar. Nun, hat er das gemacht? Wir stellen uns das jetzt mal vor, was da passiert ist. Also, wir übertragen das jetzt mal im übertragenen Sinne. Jemand schlägt einem auf die rechte Backe, das ist erstmal ungerecht. Es muss Gerechtigkeit hergestellt werden, also muss ein Schlag zurückkommen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jetzt sagt aber Christus, wenn ich einen auf die eine Backe schlägt, dem biete auch die andere da. Also um Gerechtigkeit herzustellen, muss der Schlag und der Widerschlag erfolgen. Also, ich habe Christus, ich bin ja in seinem Ebenbilde geschaffen, so hat er mich gemacht. Und im übertragenen Sinne schlage ich ihm mit meiner Sünde direkt ins Gesicht. Er schafft mich in seinem Ebenbilde und ich sündige gegen ihn. Also ich schlage ihm direkt ins Gesicht. Nun, das ist jetzt erstmal ungerecht. Aber es muss ein Preis darauf folgen. Denn der eine Schlag kann nicht stehen bleiben. Also ich sündige. Und was ist das Resultat? Also was sagt die Bibel, was ist der Sünde Sold? Der Sünde Sold ist der Tod. Also ich sündige gegen Christus und das Resultat ist Tod. Macht ja auch Sinn. Sünde ist ja die Trennung von Gott und Gott ist das Leben. Wenn ich mich vom Leben trenne, ist Tod die Folge. Also der Schlag wurde ausgeführt, das Resultat ist jetzt Tod. Christus sagt aber, wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dem biete auch die andere da. Nun, Christus hat genau das gemacht. Ich schlage Christus mit meiner Sünde übertragen auf die Wange. Das ist völlig ungerecht. Und Christus weiß, der zweite Schlag muss folgen, um Gerechtigkeit wiederherzustellen. Aber er möchte nicht, dass ich sterbe. Also nimmt er den zweiten Schlag. Der zweite Schlag muss kommen, denn Gerechtigkeit ist gefordert, aber er möchte nicht, dass ich sterbe, also nimmt er den zweiten Schlag auf sich. Der erste Schlag war schon ungerecht. Der zweite, der die Gerechtigkeit herstellt, den hat er auch nicht verdient. Also beide Dinge hat Christus auf sich genommen, den ersten Schlag und den zweiten Schlag. Damit wird die Gerechtigkeit hergestellt, der Preis wird bezahlt und ich muss nicht sterben. Wurde das Gesetz wirklich in Christus erfüllt? Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Er hat seine Backe hingehalten, damit wir leben können. Und wenn wir das andere hier durchlesen, dann sagt er hier weiter, und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Nun ist das an Christus erfüllt worden? Ich meine, gab es irgendwann mal eine Situation im Leben von Jesus Christus, wo ihm jemand den Mantel genommen hat? Oder vielmehr, wie heißt es hier? wenn jemand dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Gab es das im Leben von Jesus, dass jemand das Hemd genommen hat? Nun, wann kann das passiert sein? Am Kreuz. Denk an die Geschichte am Kreuz. Jesus Christus wurde ja, nachdem er verspottet wurde, geschlagen wurde, danach haben sie ihn ja gekreuzigt. Und er hing am Kreuz und die Soldaten haben ihm das Hemd geklaut. Und sie würfelten sogar drum, denn es war was Besonderes, es war ja ohne Naht. Und so würfelten die Soldaten drum, also sie haben ihn gerade verspottet, sie haben ihn gerade beschimpft und jetzt rauben sie ihn aus. Und Christus sagt, wenn dir einer das Hemd nimmt, dem gib auch den Mantel. Und das heißt in der Bibel, dass Christus nicht gekommen ist, das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Jetzt, hat Christus ihnen wirklich einen Mantel gegeben? Was waren die Worte, die Christus am Kreuz sprach? Als er am Kreuz hing, sagte Jesus Christus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gerade eben haben sie ihm das Hemd genommen und jetzt gibt er ihnen den Mantel seiner Gerechtigkeit. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Dieses Wort wurde tatsächlich in Jesus Christus erfüllt. Und dann heißt es hier weiter, und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Ist auch das in Jesus Christus erfüllt worden? Nun, wenn wir uns den Werdegang von Jesus Christus vorstellen, Christus wollte die Menschheit befreien von Sünde. Er wollte sie zurück nach Hause bringen. Und dafür hat er den Thron im Himmel verlassen, kam herab auf die Erde und wurde Mensch wie wir. Nicht im Reichtum, sondern in völliger Armut geboren. Er wurde in einem Stall geboren, in Bethlehem. Und seit seiner Kindheit an war Christus ein Flüchtling, Flüchtlingskind. Denn sein Vater und seine Mutter mussten ja fliehen nach Ägypten, solange Herodes der Große noch über Judäa herrschte. Und so waren sie Flüchtlinge in Ägypten. Ich denke, sie sprachen die Sprache dort nicht. Und sie hatten da bestimmt ein schweres Leben. Denn sobald Herodes der Große gestorben war, kehrten sie zurück nach Nazareth. Und nun, Nazareth war nun wirklich ein schlimmes Pflaster. Wir würden heute sagen, so ist wie das Rotlichtviertel von Israel. Was kann aus Nazareth Gutes kommen, heißt es in der Bibel. Und genau dort ist Jesus Christus aufgewachsen. Unter schwierigen Umständen ist er in die Fußstapfen seines Vaters getreten, der Zimmermann war. Und Christus lernte diesen Beruf auch. Und so hat Jesus 30 Jahre lang der ersten 30 Jahre als Zimmermann gearbeitet, seit er erwachsen war wahrscheinlich oder als Kind vielleicht schon mitgeholfen bei seinem Vater, aber ein schweres Leben geführt. Und als er 30 Jahre alt war, dort wurde er getauft von Johannes dem Täufer. Und dann begann er seinen Dienst. Und sein Dienst, er musste viel Entbehrung hinnehmen. Oft wurde er gescholten. Manche Menschen verachteten ihn. Später haben sie ihn beleidigt, bespuckt, beklaut, geschlagen und dann gekreuzigt. Und er starb. Und dann ging er zurück zu seinem Vater. Und jetzt könnte man sagen, Christus hat diesen Weg gemacht, den er gehen musste, um die Menschen zu retten. Er hat den Thron verlassen, ist ins tiefste Elend hinabgegangen und ging dann wieder zurück. Und man kann sagen, er hat den Weg gemacht. Der Weg ist jetzt frei für die Menschen, um gerettet zu werden. Aber Christus weiß, dass wir diesen Weg nicht gehen können. Und er hat sich nicht auf den Thron gesetzt, und er ist nicht König geworden, sondern er ging in den Himmel und wurde unser Hohepriester, so heißt es in Hebräer. Also Christus wurde oberster Diener der Menschen. Der höchste Diener für uns Menschen. Diesen Platz hat Christus eingenommen, denn er wusste, dass wir diesen Weg nicht gehen können. Und so dient er heute im himmlischen Heiligtum für uns. Denn er hat versprochen, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Christus ist diesen Weg gegangen und er verspricht jetzt jedem von uns, den Weg, den wir gehen müssen, mit uns zusammen zu gehen. Wenn dich einer bittet, eine Meile zu gehen, mit ihm gehe zwei. In Christus sind diese ganzen Verse erfüllt. Wenn dir einer auf die eine Backe schlägt, dem biete auch die andere da. Wenn einer dein Hemd von dir fordert, den gib auch den Mantel. Wenn dich jemand nötigt, eine Meile mit ihm zu gehen, so geh mit ihm zwei. In Jesus Christus sehen wir, dass genau diese Dinge alle erfüllt sind und er kam ja auch nicht, um das Gesetz aufzulösen, sondern das Gesetz zu erfüllen. Und diese ganzen Dinge im Alten Testament, die wir dort lesen, die ganzen Gesetze, die ganzen Feste und die ganzen Opfer und alles, was wir da sehen, sind alles nur Schatten auf Jesus Christus hin. In Christus werden diese Dinge erfüllt, die wir dort sehen. Und so kam Christus tatsächlich mitnichten, um das Gesetz aufzuheben. Er erfüllte es in seinem Leben. Und die Menschen, die ihm zugehört haben, die staunten darüber. Denn er predigte plötzlich mit Vollmacht, ganz anders als die Schriftgelehrten und Pharisäer. Denn sie konnten in seinem Leben diese Dinge erkennen. Einige gleich, einige später. Aber Christus wusste genau, wovon er spricht, als er diese Dinge ausgelegt hat. Das Gesetz hat er nicht abgeschafft. Er hat es ja selber ergeben. Aber er hat gezeigt, wie man dieses Gesetz erfüllt. Und darüber geht ja auch die ganze Bergpredigt. Wie ist das Gesetz gemeint? Was meint es, das Gesetz wirklich zu erfüllen? Und dort erklärt er das den Menschen. Und am Ende staunte die Volksmenge. Nun, das Volk staunte öfter bei Jesus Christus. Nicht nur in der Bergpredigt hier am Ende, sondern wenn sie den Weg von Jesus beobachtet haben und wenn die Menschen auf Jesus Christus geachtet haben, wie er ist, wie sein Charakter ist, dann mussten sie einfach staunen. Wie Jesus Christus mit den Menschen umging um ihn herum. Wir wollen dazu noch was lesen, so eine typische Situation aus dem Leben von Jesus, wie er mit den Menschen gesprochen hat, die bei ihm waren, und wie er sogar mit seinen Gegnern und Feinden umgegangen ist. Dazu gehen wir in Lukas 15 und lesen mal so eine Begebenheit aus dem Alltag von Jesus. Matthäus 15. Und hier lesen wir die Verse 1 und 2. Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Nun, die Sünder und Zöllner versammeln sich um Christus und jetzt kommen Pharisäer und Schriftgelehrte dazu und sie gucken und sagen, wie kann das sein? Er will ein Rabbi sein und er geht zu den Sündern, er geht zu den Zöllnern. Wer ist dieser Mensch? Und sie murrten und sie haderten mit ihm. Und Jesus Christus hörte das nun. Jetzt muss man sich die Situation einmal vorstellen, wer da jetzt bei ihm ist. Auf der einen Seite stehen nun Sünder und Zöllner. Und auf der anderen Seite stehen Pharisäer und Schriftgelehrte. Wie antwortet Christus jetzt? Die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie murren gegen Christus, weil er mit den Sündern und Zöllnern zusammen ist. Und Christus jetzt, er nimmt diese Situation auf. Und wenn wir jetzt weiterlesen, wir machen das jetzt mal nicht, aber in Lukas 15, wenn wir weiterlesen, dann stellen wir fest, dass Christus jetzt drei Gleichnisse erklärt. Das erste Gleichnis vom verlorenen Schaf. Danach das Gleichnis von der verlorenen Drachme oder dem verlorenen Groschen, je nach Übersetzung. Und das dritte Gleichnis vom verlorenen Sohn. Nun, all diese Gleichnisse haben was gemeinsam. Denn in jedem dieser Gleichnisse geht etwas verloren, wird dann wiedergefunden und am Ende gibt es ein großes Fest. Und jetzt diese drei Gleichnisse. Stell dir mal die Situation vor. Also auf der einen Seite haben wir die Sünder und Zöllner und auf der anderen Seite haben wir die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und Christus fängt jetzt an zu erklären das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf geht ja darum, da hat ein Mensch hat viele Schafe, eins geht verloren und er sucht jetzt dieses verlorene Schaf, bis er es gefunden hat und dann trägt er es auf den Schultern zurück und wenn er zu Hause ist, freut er sich darüber, dass das Schaf wieder da ist. Nun, über wen spricht er hier wohl? Spricht er hier über die Pharisäer und Schriftgelehrten oder spricht er hier über die Sünder und Zöllner? Also die Frage ist, weiß ein Schaf, dass es verloren ist, dieses verlorene Schaf. Nun, wenn das Schaf unterwegs ist und es guckt sich irgendwann um und es merkt, dass da gar keine Herde mehr ist, dann wird das Schaf sicherlich merken, dass es verloren ist. Wer weiß, dass er verloren ist? Sind es die Zöllner und Sünder oder sind es die Pharisäer und Schriftgelehrten? Und es ist in der Bibel sehr deutlich, die Zöllner und Sünder wissen, dass sie verloren sind. Und so sagt Christus dieses Gleichnis. Während die Pharisäer und Schriftgelehrten murren, spricht er von diesem verlorenen Schaf und wie der Hirte geht, um es zu suchen. Das ist die Aufgabe des Hirten. Er sucht, bis er es gefunden hat und als er es gefunden hat, macht er sich die Mühe und trägt es zurück. Und die Pharisäer, die mussten hier drin ein Vorbild sehen. Eigentlich, was sie sein sollen. Hirten, um sich um die verlorenen Schafe zu kümmern. Und Christus zeigte ihnen das. Er erklärte das in einem Gleichnis. Christus sucht das Verlorene, um es zu retten. Und war damit ein großes Vorbild für die, die ihm nachfolgen. Und genauso sollten sich eigentlich auch die Pharisäer und Schriftgelehrten verhalten, die es aber nicht taten. Und so liebten die Sünder und Zöllner Christus, denn er lehrte sie, er unterrichtete sie, er verbrachte Zeit mit ihnen. Und Christus machte deutlich, dass auch diese verlorenen Schafe gefunden und gerettet werden können. Nun, danach erzählt er das andere Gleichnis, das Gleichnis von der verlorenen Drachme oder vom verlorenen Groschen. Das lesen wir einmal. Das heißt hier in den Versen 8 bis 10. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie sie findet. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundin und die Nachbarin zusammen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Also hier wird von einer Frau gesprochen und diese Frau, die hatte 10 Drachmen, eine wird nun verloren. Und dann fängt die Frau an, dies Verlorene zu suchen, am Ende findet sie es und dann ist große Freude. Über wen spricht dieses Gleichnis wohl? Adressiert Christus dieses Gleichnis an die Sünder und Zöllner oder an die Pharisäer und Schriftgelehrten? Weil die Frage hier ist, weiß eine Drachme, dass sie verloren ist? Also weiß eine Münze, dass sie verloren ist? Eine Münze hat keine Ahnung, dass sie verloren ist. Ist eine Münze. Also wer von den beiden Gruppen weiß nicht, dass er verloren ist? Sünder und Zöllner oder Pharisäer und Schriftgelehrte? Die Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie wissen nicht, dass sie verloren sind. Aber Christus sagt hier dieses Gleichnis von dieser Drachme. Und diese Drachme geht verloren. Und jetzt, was macht die Frau? Nun, die Frau, sie sucht im ganzen Haus. Dann heißt es, sie kehrt das Haus mit Fleiß. Sie macht also Ordnung. Und dann heißt es, sie zündet ein Licht an und schaut überall. Also ein Licht wird gesandt, um das Verlorene zu retten. Wer ist das Licht dieser Welt? Wer wird gesandt, um das Verlorene zu suchen? Jesus Christus, das Licht der Welt. Also die Frau sucht, das Licht kommt in die Welt, um das Verlorene zu suchen. Und jetzt wird gesucht überall. Die Frau ist ein Symbol für die Gemeinde. Jetzt wird gesucht. Und welche Münze lässt sich jetzt finden? Wann wird eine Münze eigentlich gefunden? Also physikalisch sieht das so aus, dass mein Auge ist ja ein Sensor. Es nimmt also Licht auf. Das ist das einzige Organ, das ich habe, das Licht wahrnimmt und diese Bilder zuordnen kann. Also alles hier um mich herum, mein Jackett, mein Hemd, meine Krawatte, alles wird jetzt von Licht angestrahlt, auch meine Hautoberfläche, und sie wirft ein Licht zurück. Das Licht, das ihr jetzt gerade sehen könnt vor dem Bildschirm. Und ich werde zwar von dem gleichen Licht angestrahlt, aber einiges Licht wird absorbiert, einiges Licht wird ausgestrahlt, also zurückgeworfen. Dieses schwarze Jackett zum Beispiel absorbiert das meiste Licht und strahlt eigentlich kaum noch was weg. Mein weißes Hemd absorbiert nur ganz wenig Licht und strahlt das meiste Licht direkt wieder zurück. Meine Krawatte zum Beispiel, dieser blaue Strich, der blaue Stoff, der absorbiert das meiste Licht, wirft das blaue zurück. Und so ist es. Je nachdem, das Licht, das fällt rauf und je nachdem, was für einen Stoff ich habe, also welche Farbe das ist, wird bestimmtes Licht absorbiert und bestimmtes zurückgeworfen. Und eure Augen, die nehmen das jetzt wahr. Also, das Licht kommt in eure Augen hinein. Eure Augen können ja nicht, die strahlen ja nichts aus, sondern sie empfangen nur etwas. Also das Licht, das reflektiert wird von mir, das geht jetzt in eure Augen hinein und so seht ihr, welche Farben das sind, welche Form das ist. Wie ist es bei der Münze nun physikalisch? Wann wird eine Münze gefunden? Ein Drachme oder ein Groschen war verloren. Und jetzt macht die Frau ein Licht an und sie leuchtet jetzt mit diesem Licht. Und wann findet sie diese Münze? Genau in dem Moment, wenn die Münze das Licht reflektiert, dann nimmt die Frau diese Münze wahr. Das Licht wird überall leuchten gelassen. Überall sendet diese Frau dieses Licht hin. Und in dem Moment, wo die Münze das Licht reflektiert, wird diese Münze gefunden. Wird gesammelt und es herrscht große Freude, heißt es. Und wie ist es bei uns? Christus ist in die Welt gekommen, das Verlorene zu suchen. Und so schickt er auch uns als Licht in die Welt, um das Verlorene zu suchen. Und jeder Mensch, der das Licht Jesu reflektiert, also der antwortet darauf, der den Charakter Gottes widerspiegelt, der sich verändern lässt zu Christus hin, der auf den Ruf antwortet, der wird auch gefunden und gesammelt und gerettet. Das ist, glaube ich, hier ganz deutlich, dass hier diejenigen, die gar nicht wissen, dass sie verloren sind, wenn sie von dem Licht angestrahlt werden und das Licht widerspiegeln, werden sie gerettet. Und so erzählt Christus hier mehrere Gleichnisse. Danach kommt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das ist sehr lang, das möchte ich jetzt nicht noch wiedergeben. Aber da geht es auch darum, da geht es sogar um zwei Söhne. Hier vergleicht er diese beiden Gruppen nochmal. Das ist sehr interessant im Zuge des Kontextes hier. Aber wir lassen die Geschichte vom verlorenen Sohn jetzt weg. Und wir suchen noch eine andere Geschichte, wo eine Münze drin vorkommt. Es gibt ja noch einige Geschichten in der Bibel, die um Münzen handeln. Aber um den Charakter Jesu genau zu verstehen, will ich noch eine andere Geschichte zeigen, in der eine Münze vorkommt. Vielleicht kennt ihr diese Geschichten mit Münzen, wenn ihr drüber nachdenkt. Wo kommt noch eine Münze vor? Denkt mal drüber nach. Ich will noch ganz kurz einen Satz loswerden. Denn die Pharisäer und die Sünder und Zöllner und die Schriftgelehrten, diese Leute standen alle vor ihm. Und Christus spricht die alle an mit den Gleichnissen, die er jetzt sagt. Er verurteilt sie nicht, er richtet sie hier nicht, sondern er spricht sie an, um die Verlorenen zu suchen. Denn die Sünder und Zöllner sind genauso verloren wie die Schriftgelehrten und Pharisäer. Und er versucht, sie jetzt irgendwie mit seiner Rede zu gewinnen. Und ja, die Menschen haben gestaunt, als sie ihn gehört haben. Aber jetzt möchte ich euch eine Geschichte mit einer Münze zeigen, die ähnlich ist wie das, was wir hier lesen. Dazu gehen wir in Matthäus 22 und lesen hier die Verse 15 bis 22. Also Matthäus 22, 15 bis 22. Da gingen die Pharisäer und hielten Rat, wie sie ihn in der Rede fangen könnten. Und sie sandten ihre Jünger samt den Herodianern zu ihm und sprachen: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und auf niemand Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person der Menschen nicht an. Darum sage uns, was meinst du? Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu geben oder nicht? Nun, was passiert denn hier? Also die Pharisäer, die kommen hier nicht selbst. Aber es heißt, sie versuchten, ihn irgendwie in der Rede zu fangen. Und die Pharisäer, die schicken jetzt ihre Jünger. Also das sind die Gelehrtesten im Volk. Die Jünger der Pharisäer werden jetzt zu Jesus geschickt, zu dem Rabbi. Und sie sollen ihm eine Falle stellen. Und sie kommen nicht alleine, sondern dazu kommen auch noch die Herodianer, also die Anhänger des Königshauses, damals sogar die Tempelwache gewesen. Also wir würden sagen, auf der einen Seite sind das die Anhänger der Pharisäer, also die jüdischen Anhänger, und auf der anderen Seite sind es die Herodianer, also die Anhängerschaft des Königshauses, die damals auch die Tempelwache stellten, also die römische Anhängerschaft. Beide werden jetzt zu Christus geschickt und jetzt sollen ihm Fangfragen gestellt werden. Sie wollen ihn in der Rede fangen. Und jetzt sagen sie, fangen sie ganz nett an und sagen: Wir wissen, dass du richtig lehrst und du guckst nicht auf die Menschen, sag doch ganz frei heraus, wie es ist. Nun, ist es richtig, dass wir dem Kaiser Steuern zahlen? Was für eine gemeine Frage. Also ich meine, die waren sehr schlau, die Pharisäer, sich so eine Frage auszudenken. Denn was passiert jetzt? Vor ihm stehen die Jünger der Pharisäer und stehen die Herodianer vor ihm. Und jetzt wird Christus die Frage gestellt, sollen wir Steuern zahlen oder nicht? Nun, wenn Christus jetzt sagt, ja natürlich sollt ihr Steuern zahlen, dann werden die Jünger der Pharisäer und die Israeliten sagen, ach so, wir dachten schon, er ist der Messias oder er ist ein guter Rabbi. Aber er macht ja eine Sache mit den Römern. Er verkauft uns ja unter den Kaiser. Also er ist nicht der, der gekommen ist, um uns zu befreien. Er wäre verworfen vom Volk. Auf der anderen Seite, wenn Christus jetzt gesagt hätte, nein, ihr sollt natürlich keine Steuern zahlen, was wäre dann passiert? Dann hätten die Herodianer ihn wahrscheinlich direkt gefangen genommen. Denn er würde ja eine Revolte verursachen, einen Aufstand im Volk. Er ruft die Menschen dazu auf, dem Kaiser keine Steuern zu zahlen. Also eigentlich egal, wie Christus jetzt antwortet, so oder so, er läuft in die Falle. Das haben sich die Pharisäer geschickt ausgedacht. Und dann schicken sie ihre Jünger, damit sie ihm genau diese Frage stellen, im Beisein der Herodianer. Nun, was sagt Christus? Wie kommt er da raus? Wir lesen die nächsten Verse 18 bis 22. Da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, sprach er: Ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt mir die Steuermünze. Da reichten sie ihm einen Denar. Und er spricht zu ihnen: Wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie antworteten ihm: Des Kaisers. Da spricht er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gebt Gott, was Gottes ist. Als sie das hörten, verwunderten sie sich, und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Also, wie reagiert Christus? Auf die Frage, ob sie Steuern zahlen sollen, ob es recht ist, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht, da sagt er zu ihnen, also erstmal, er erkennt, wie böse diese Menschen sind, was sie mit ihm vorhaben. Und er sagt: Ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt mir eine Steuermünze. Und heißt es, sie gaben ihm so einen Denar. Sie reichten ihm diese Münze. Und dann nimmt Christus diese Münze und dann sagt er zu ihnen: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Und die Menschen antworten: Des Kaisers. Und dann sagt er: Dann gebt des Kaisers, was des Kaisers ist. Und gebt Gott, was Gottes ist. Und jetzt lesen sie von ihm ab. Und was hat Christus hier eigentlich gerade gemacht? Es war ja genial, was er getan hat. Aber dahinter steckt noch so viel mehr. Er sagt, was sagt er? Sie sollen Steuern zahlen oder sollen keine Steuern zahlen? Ja, sie sollen Steuern zahlen. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Wir können das auch später in Römer 13 lesen. Paulus ermahnt dazu, dass wir dem Staat uns unterordnen sollen. Und wir zahlen auch diese Steuer. Aber Christus macht hier noch viel, viel mehr als das, was Paulus in Römer 13 gesagt hat. Denn Christus, er sagt: Gebt mir eine Münze, und er sagt: Wessen Bild und Aufschrift ist da drauf? Und sie schauen drauf und sagen: Das des Kaisers. Und dann sagt er: Dann gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Also er sagt: Diese Münze hier gehört dem Kaiser, denn sein Bild ist ja da drauf. Also gebt sie dem Kaiser. Und dann sagt er: Aber gebt Gott, was Gottes ist. Nun, was macht Christus hier? Diese Münze, sagt er, gehört dem Kaiser, weil sein Bild da drauf ist. Aber was gehört Gott? Was sollen wir denn Gott geben? Die Frage ist, wenn diese Münze hier dem Kaiser gehört, weil sein Bild da drauf ist, wo ist dann Gottes Bild drauf? Wo ist Gottes Bild drauf? Nun, Gott schuf den Menschen in seinem Ebenbilde. Wenn dieses Volk, also diese Pharisäer oder die Jünger der Pharisäer und die Herodianer jetzt vor ihm stehen und Christus ihnen sagt: Gebt Gott, was Gottes ist, dann sagt er ihnen eigentlich: Gebt euer Leben doch Gott. Ihr seid im Ebenbilde Gottes geschaffen. Warum versucht ihr mich, ihr Heuchler? Warum versucht ihr, meine Falle zu stellen? Warum seid ihr so boshaft? Ihr sollt nicht zum Teufel gehören. Ihr sollt zum Vater gehören. Ihr sollt ewiges Leben haben. Eure Herzen sollen verwandelt werden. Weg von der Bosheit, hinein in die Liebe. Und Christus spricht so mit seinen Feinden. Natürlich hat das ganze Volk gestaunt, als Christus zugehört hat. Denn wie kann man das glauben? Man hätte ja gedacht, wenn Christus wirklich allmächtig ist und wenn er diese Dinge tun kann, er würde seine Feinde doch verspotten, er würde über sie lachen, er würde sie doch in der Rede fangen. Er würde vielleicht Feuer vom Himmel fallen lassen, um sie zu vernichten. Aber so ist Christus nicht. Die Menschen stehen vor ihm, um ihn zu fangen. Sie wollen ihn dem Gericht ausliefern. Und Christus sagt: Bitte, bitte, gebt euer Leben Gott. Ihr sollt nicht sterben. Obwohl das seine Feinde waren, reagiert er so auf sie. Die ganze Bibel ruft uns dazu auf, es ihm gleich zu tun, ihm zu folgen, unser Leben ihm zu geben. In Philipper 2, Vers 5, da sagt Paulus: Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Paulus sagt: Bitte, bitte, habt doch die gleiche Gesinnung wie Jesus Christus. Ja, welche Gesinnung hatte denn Jesus Christus? Wenn wir uns überlegen, wir würden seinen Charakter beschreiben mit einem Wort, dann wäre das nächstgelegene wahrscheinlich die Liebe. Denn so ist Christus. Christus war Liebe. Als wir ihn gesehen haben, wir sahen die Liebe des Vaters vollkommen in ihm. Und Paulus sagt: Seid so gesinnt wie Christus. Sucht nicht das Böse. Spottet nicht über eure Feinde. Wünscht niemandem Böses. Ihr sollt ein Segen sein. Achtet auf Jesus Christus und seid so genauso wie er. Als die Jünger einmal zu Christus zurückkamen und sagten: Herr, das Dorf da hat dich nicht angenommen. Sie haben die Türen verschlossen. Sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen, damit sie alle verzehrt werden? Christus sagt, wessen Geisteskinder seid ihr denn? Er möchte, dass wir ihm folgen. Christus hätte das machen können. Ja, er hätte Feuer auf die Menschen regnen lassen können. Er hat es nicht gemacht. Christus wollte die Menschen retten, sogar seine Feinde. Und wenn wir wieder in die Bergpredigt zurückspringen, zu den Versen, die wir vorhin gelesen haben und ein bisschen weiterlesen, dann sagt Christus uns das hier. Matthäus 5, Vers 43 bis 45. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Also Christus sagt, bitte, bitte, seid anders als die Welt. Es heißt hier, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Das steht so gar nicht in der Bibel. In der Bibel steht, du sollst deinen Nächsten lieben, auch im Alten Testament. Da steht nichts von, du sollst deinen Feind hassen. Das scheint irgendein geflügeltes Wort zu sein, das damals umherging. Und Christus klärt es hier auf. Er sagt, auf keinen Fall sollt ihr das tun. Er sagt, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Warum sollen wir das tun? Nun, er sagt, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid, denn genau das macht Gott auch. Gott vernichtet nicht seine Feinde. Er ist nicht da, um sie zu fluchen und zu schelten. Er lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Er gibt den Gerechten und den Ungerechten Ernte. Er bewahrt sie. Er gibt ihnen jeden Tag das Leben. Selbst den Ungerechten. Gott kümmert sich um die Menschen, weil er sie zur Umkehr bewegen möchte. Und wir Menschen sind manchmal anders. Manchmal wünschen wir anderen das Schlimmste, manchmal den Tod. Wessen Geisteskinder sind wir denn dann? Sind wir denn wirklich geistliche Kinder unseres Vaters im Himmel, der sogar seine Feinde zur Umkehr gerufen hat, der lieber selbst gestorben ist, als dass ein Feind stirbt? Er wollte jeden Menschen bekehren. Er wollte jeden Menschen zu Gott führen. Und wenn sie ihn verspottet haben, dann hat er sie nicht verflucht. Und wenn sie ihn bespuckt haben, dann hat er nicht zurückgespuckt. Und wenn sie ihn geschlagen haben, hat er den Schlag nicht erwidert. Er hat alles hingenommen, nur um diese Menschen zu retten. Und so sagt er, so ist Gott im Himmel. Er segnet die Gerechten wie die Ungerechten. Er möchte, dass sie alle zur Umkehr und zur Buße kommen. Und wir sind manchmal nicht so. Und deswegen haben die Menschen gestaunt, als sie Christus gesehen haben. Das Volk, für die war das was völlig Neues. Christus war ganz anders. Er trug Liebe im Herzen, und zwar echte Liebe, tiefe Liebe. Er liebte selbst seine Feinde mehr als sich selbst. Und so sagt Christus zu seinen Jüngern, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Christus möchte, dass die Welt erkennt, dass er eine Gemeinde auf dieser Welt hat. Und woran werden die Menschen die Gemeinde erkennen? Daran, dass sie die Bibel so gut auslegen können, dass sie ständig in der Bibel lesen. Das haben die Pharisäer auch gemacht und die Schriftgelehrten. Das war nichts Ungewöhnliches damals in Israel. Viele kannten die Schriften. Und viele haben sich das angeguckt. Und die Pharisäer haben gegenseitig in theologischen, tiefen Fragen miteinander gekämpft. Die Pharisäer mit den Sadduzäern und die Schriftgelehrten haben versucht, das Volk zu unterrichten, haben Leute widerlegt. Und jeder kannte die Schrift irgendwie. Und es gab Feindschaften auch innerhalb der Gemeinden. In der Synagoge. Man stritt sich über irgendwelche Glaubensfragen, über irgendwelche Punkte, die noch darüber nachgedacht werden muss, die man so sehen kann oder so. Und man stritt sich über diese Dinge. Und er sagt jetzt zu seinen Jüngern, ich möchte, dass ihr Liebe untereinander habt, denn daran wird die Welt erkennen, dass ihr zu mir gehört. Denn als sie Christus gesehen haben, ja, seine Lehre war besonders. Aber gelehrt haben auch die anderen Schriftgelehrten und die anderen Rabbiner. Aber in ihm haben sie die vollkommene Liebe des Vaters gesehen. Und er möchte, dass seine Gemeinde genau das der Welt zeigt, diese vollkommene Liebe, damit die Menschen erkennen, dass Gott hier auf der Welt eine Gemeinde hat. Wir müssen nicht alle die Bibel auswendig kennen. Es geht nicht darum, wie viel Wissen wir haben. Es geht darum, ob wir eine echte Beziehung mit Christus haben, ob Liebe in unserem Herzen ist, ob wir auch in Liebe predigen, in Liebe das Wort weitergeben, dem Nächsten Gutes tun und ihn nicht fluchen. Wie ist unsere Rede? Wie ist unsere Sprache? Wie sind unsere Gedanken? Und wir müssen unsere Gedanken reinigen lassen, unsere Worte reinigen lassen, unsere Handlung reinigen lassen durch die Nähe von Jesus Christus. Seine Jünger wurden dadurch verändert, weil sie Christus nahe waren. Und das sollen wir auch. Denn wir haben eine große Botschaft in dieser Welt. Christus hat uns hier aufgerufen, alle Völker zu unterrichten und zur Umkehr zu rufen und sie zu taufen. Das ist unser Missionsbefehl und das ist der Grund, warum es diese Gemeinde gibt. Und Christus wird das segnen. Wenn wir mit ihm verbunden sind und wenn wir in Liebe in die Welt hinausgehen und selbst unseren Feinden Liebe entgegenbringen, dann kann das in dieser Welt nicht verborgen bleiben. Denn die Welt ist anders. Sie kennt diese Liebe nicht. Und das ist das Größte, was wir weitergeben können. Die Liebe des Vaters, wenn sie in uns ist, dass sie auch zu anderen übergeht. In Römer 5, Vers 5, da sagt Paulus, denn die Liebe Gottes wurde ausgegossen in unsere Herzen. Es ist der Heilige Geist, der uns hineinkommt. Durch die Verbindung mit Christus gibt uns Christus den Heiligen Geist. Paulus sagt, die Liebe Gottes wurde ausgegossen in unsere Herzen. Und diese Liebe, das war die große Kraft der Missionsarbeit. Und wir haben ein großes Werk noch zu tun auf dieser Welt. Denn so wie es damals war zu Pfingsten, das große Missionswerk damals, so soll es auch in unseren Tagen sein. Denn was der Frühregen damals gebracht hat, das soll der Spätregen in unseren Tagen bringen. Die Ausgießung des Geistes soll das Evangelium um die Welt bringen. Damit auch die Volksmenge heute staunt, wenn sie die Gemeinde sieht. Wir werden verfolgt, wir werden vielleicht eingesperrt, aber wir fluchen unseren Feinden nicht. Wir tun nichts Böses. Wir gehen nicht gegen den Staat vor, sondern wir sind treu in dem, was wir tun und wir halten uns an Jesus Christus fest. In Offenbarung 18, Vers 1, dort wird von dieser großen Missionsbewegung am Ende gesprochen. Und es heißt dort, und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen. Der hatte große Vollmacht und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Hier wird von dieser Herrlichkeit gesprochen, die einmal die ganze Erde erleuchten wird am Ende. Nun, was ist diese Herrlichkeit? Als Mose Gott fragte, lass mich deine Herrlichkeit sehen, da antwortete Gott, indem er ihm seinen Charakter erklärte. Gottes Charakter ist seine Herrlichkeit, aber sein Charakter ist Liebe. Die Liebe Gottes, das, worüber die Menschen schon gestaunt haben, als sie Christus sahen, das möchte Christus auch, dass wir es in die Welt weitergeben. Und es heißt hier in dieser letzten großen Missionsbewegung, das Licht dieses Engels erleuchtete die ganze Erde. Alle sahen es. Sie waren erleuchtet von der Herrlichkeit. Menschen, die den Charakter Christi getragen haben, die ihn in die Welt hinausbringen. Und wie schön ist es, wenn du und ich, wenn wir da mitmachen können. Das können wir uns nicht selbst aneignen. Das können wir nur von Christus erbeten. Wir können ihn bitten, gib uns diese Liebe ins Herz hinein. Bitte gib uns deinen Heiligen Geist, damit unsere Herzen verändert werden. Und durch diese Kraft, durch diese Vollmacht gehen wir dann hinaus in die Welt und verkündigen das Evangelium und bringen das Werk auf der Welt zum Abschluss, damit unser Herr wiederkommen kann. Es geht um die Liebe. Und dann die gute Nachricht ist, was wird wohl passieren, wenn wir das machen? Was wird passieren, wenn wir so in die Welt hinausgehen? Es heißt ja, eine Stadt, die auf einem Berge ist, kann nicht verborgen bleiben. Das Volk Gottes wird nicht verborgen bleiben, wenn es Christus wirklich folgt. Wenn es sich nicht in inneren Streitereien aufreibt, wenn wir nicht gegeneinander kämpfen, wenn wir uns nicht gegenseitig beleidigen, versuchen uns zu übervorteilen, weder in der Gemeinde noch außerhalb, sondern wenn jeder von uns wirklich Christus folgt, nach bestem Wissen und Gewissen, dann wird das Große auf dieser Welt passieren. Dann geht das Evangelium rum. Und die gute Nachricht ist, dass Jesus Christus sagt in Matthäus 8, Vers 11, viele werden kommen von Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Viele Menschen aus allen Völkern sind berufen, aus allen Himmelsrichtungen. Und viele werden kommen und eines Tages mit uns im Himmel sein. Und in unserer Generation, da sind wir gefragt. Gott hat uns gerufen. Er ruft uns auch heute. Er spricht jetzt in dein und in mein Herz hinein. Bitte folge mir nach. Aber um ihm nachzufolgen, dann müssen wir Opfer bringen. Nämlich uns selbst. Meine Liebe zu mir selbst. Dieses, ich möchte den anderen übervorteilen. Ich möchte was Besseres sein. Ich möchte mich erheben über den Nächsten. Der andere hat mich geschlagen, also schlage ich zurück. Kein wird siebenfach gerecht, Lamech aber 70-fach. diese Mentalität, die heute in der Welt herrscht, die darf nicht im Volk Gottes sein. Und dann können wir dieses Werk zum Abschluss bringen. Und ich wünsche mir so sehr, dass du und ich dort Hand in Hand arbeiten. Ja, wir haben vielleicht theologische Differenzen. Und vielleicht verstehen wir einen Bibeltext anders als unser Nächster. Und vielleicht ist es in der Gemeinde auch so, dass wir hier und da ein bisschen anecken, dass wir unterschiedliche Meinungen zu bestimmten Texten haben. Aber lasst uns nicht aufhören, füreinander zu beten. Lasst uns nicht aufhören, einander in Liebe zu begegnen, dem anderen zu helfen, seinen Weg zu gehen. Wenn wir auf uns achten, dann gehen wir verloren. Denn wer auf sein Leben schaut, der wird es verlieren. Wer sein Leben aber hingibt für Christus, der wird es gewinnen. Es geht darum, dass wir Christus mit ganzem Herzen nachfolgen, ein Segen sind für unseren Nächsten, und dann werden wir das Ziel erreichen und die Menschen um uns herum auch. Möge Gott uns darin segnen, dich und mich, und möge er diese Missionsarbeit auf der Welt bald zum Abschluss bringen, damit alle Völker von seiner Herrlichkeit erfahren. Amen. Lasst uns zum Abschluss noch ein Gebet sprechen und Gott bitten, dass er dieses Wunder auch in unserem Herzen tun möge. Unser lieber Herr Jesus, wir sind dir so dankbar dafür, dass wir in der Bibel deinen Charakter studieren können und dass wir darüber staunen können, wer du bist. Als du unter uns warst, da hast du uns den vollkommenen Charakter des Vaters gezeigt. Und ja, wir haben die Liebe gesehen, wie sie unter uns war. Und wir sind dir so dankbar, Herr, dass du auch uns von ganzem Herzen liebst. Du liebst uns mehr als dein eigenes Leben. Und obwohl du weißt, dass wir Sünder sind und dass wir immer wieder in Sünde hineinfallen, trotzdem hast du uns gerufen, Herr. Und nennst uns heute dein Volk. Und du möchtest, dass wir dir nachfolgen und dass wir deine Liebe in die Welt hinausbringen und den Menschen dein Wort verkündigen. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns darin segnest, dass wir das tun können und dass du uns hilfst, auch in Streitigkeiten, wenn Zwist entsteht, wenn Schwierigkeiten in die Gemeinde kommen, dass du uns hilfst, dass wir stark genug sind, den anderen nicht zu verurteilen, den anderen zu fluchen, sondern dass wir dem anderen immer in Liebe begegnen, so wie du es getan hast. Dass wir sogar für unsere Feinde bitten, wie du es gesagt hast. Dass wir beten für die, die uns verfolgen. Lieber Vater, wir möchten dich bitten, dass du dieses Wunder in unserem Leben umsetzt, damit das Werk auf dieser Welt abgeschlossen werden kann und du bald wiederkommst. Und dafür danken wir dir. Im Namen Jesu. Amen. Vielen Dank, ihr Lieben, dass wir dieses Thema gemeinsam studieren konnten. Möge Gott euch weiterhin segnen und möge das Werk, das an euch begonnen hat, beenden bis zu seiner Wiederkunft. Gottes Segen.